Hi, ich bin Tabea und gerade triffst du mich in meinem Podcast. Der Ort, an dem wir beste Freundinnen mit unserem Körper sind. Be my Body Buddy. Hi Buddies! Ihr wisst ja, dass einer meiner größten Wünsche ist, dass wir hier ganz offen über all die Themen sprechen, die uns und unseren Körper bewegen. Ohne Tabus, dafür mit Respekt, einer gewissen Selbstfürsorge und immer auf Augenhöhe. Sex ist so ein Thema, bei dem meiner Meinung nach jeder und jede selbst entscheiden darf, ob sie oder er darüber offen spricht oder man damit dann doch lieber im Schlafzimmer oder an einem anderen Ort der Lust bleibt. Ich finde es aber auch wichtig, dass Sex nicht verschwiegen wird und wir für eine Aufklärung sorgen, die uns zu selbstbestimmten, einvernehmlichen Sex führt, der frei von Geschlechterstereotypen und Scham ist und eine positive, gleichwertige Haltung zu Sexualität vermittelt, die alle Menschen einschließt. Deswegen habe ich für diese Folge die Sexualpädagogin Janina Stengel eingeladen. In ihrer Sexualberatung klärt sie in Einzelgesprächen Fragen rund um Begehren, Fantasien und Bettprobleme. Außerdem gibt sie Workshops und Fortbildungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Und in genau dieser Funktion beantwortet sie mir heute meine Fragen. Es geht hier also nicht um persönliche Bettgeschichten, sondern soll uns allen helfen, guten Sex zu haben. In Tüdelchen guten. Zuvor starten wir jedoch mit meinen Body Notes. Wer mich von Instagram kennt, weiß, dass ich meine Gedanken in meinen iPhone Notes festhalte. Als Gedicht, einfachen Satz, Kurzgeschichte oder easy Emoji-Kombi. Und deswegen starten wir jetzt genau so. Mit meinen Body Notes. Ich bin 5. Meine Mutter liest mir aus einem Comic vor, das sie aus der Schule mitgebracht hat. Auf einem Bild liegt Mama Lindström auf Papa Lindström. Zwischen seinen Beinen, ganz eng und mit dem nackten Po nach oben. Man nennt das Beischlaf, las meine Mutter laut vor. Beim Beischlaf kann ein Kind entstehen. Am Ende des Buchs war dann wirklich ein Baby da. Erst einen runden Bauch und schlechte Laune und dann ein Baby bekommen. Das ist Sex, denke ich. Ich bin 11. Im Biounterricht der 7c sollen wir Kondome über eine Banane ziehen, während Frau Carsten erklärt, dass das nicht nur vor Schwangerschaften, sondern auch vor Krankheiten schützt. Alle lachen, aus jeder Sitzreihe kommt Kichern. Die Jungs machen einen auf besonders cool und sagen sowas wie, meiner ist aber größer. Ich finde die Bananen schon ziemlich groß. Viel Kichern und Scham und Penisse, die größer als Bananen sind, die da wohl schon irgendwie reinpassen. Das ist Sex, denke ich. Ich bin 16. Samantha Jones stöhnt aus meinem Fernseher heraus. Beim Brunch mit Carrie, Miranda und Charlotte erklärt sie, dass sie immer einen Orgasmus hat. Ohne würde sie sich nicht zufrieden geben. Und es stimmt. Samantha soll noch häufig auf meinem Fernsehbildschirm zum Höhepunkt kommen. Immer einen Orgasmus haben, ihn sich holen, wenn man ihn sonst nicht bekommt. Das ist Sex, denke ich. Ich bin 22. Ich habe kein Baby, selten Orgasmen und Bananen schmecken mir nicht. Sobald ich mich vor einer anderen Person ausziehe, schäme ich mich. Beim Sex kann ich nicht anders, als zu überlegen, wie ich gerade wohl aussehe. Ob mein Bauch wohl flach ist, wie mein Körper in der Position wohl aussieht, wie er meine Vulva findet. Er kommt, ich nicht, dafür habe ich am nächsten Tag eine Blasenentzündung. Ist das Sex, frage ich, und wenn ja, wann wird er gut? Und damit, ihr seht, ich habe einige Fragen schon irgendwie gestellt, zum Beispiel, was ist guter Sex? Damit hole ich jetzt die Expertin rein. Unsere Sexualpädagogin Janina Stengel. Hi Janina, schön, dass du da bist. Geht es dir gut heute?
Mir geht's gut, danke, dass ich da sein darf.
Wundervoll. Bevor wir gleich ins Gespräch kommen und die Frage klären, was guter Sex ist, habe ich zwei Fragen mitgebracht, die ich eingangs allen GästInnen stelle. Und zwar erste Frage, welchen Körperteil schätzt du am meisten an dir?
Finde ich eine schöne Frage für einen Einstieg. Weil es ja auch immer was damit zu tun hat, wie gehe ich in Verbindung mit mir und meinem Körper. Ich glaube, tatsächlich sind es bei mir die Hände, einfach weil ich ein sehr haptischer Mensch bin. Also ich fasse gerne Dinge an, erfahre die Welt gerne dadurch. Hat ja auch was damit zu tun, wie komme ich ins Spüren. Deswegen würde ich sagen, meine Hände.
Und dann zweite Frage. Du organisierst ein Date für dich und deinen Körper. Was macht ihr, dass es zwischen euch so richtig funkt und ihr euch wohlfühlt?
Auch da würde ich sagen, alles, was mich irgendwie so ins Spüren bringt, das hängt so ein bisschen von der Tagesform und Stimmung ab. Also es kann sein Sport, Duschen, Sauna, Tanzen, also alles, was irgendwie so den Körper fühlen lässt. Deswegen würde ich sagen, so eine Mischung aus all diesen Sachen. Oh, und Essen. Wenn ich hangry bin, geht gar nichts.
Auch hangry? No go bei mir. Ich weiß jetzt, du bist Sexualpädagogin. Ich habe vor kurzem noch gesagt, oh, Sexualtherapeutin. Da hast du direkt gesagt, da würde ich dich gerne korrigieren. Und ich habe gesagt, okay, ich weiß halt einfach wirklich nicht, was ist eine Sexualpädagogin und was eine Sexualtherapeutin. Magst du einmal, bevor wir ins Gespräch kommen, uns kurz erklären, was du machst und was der Unterschied zu einer Sexualtherapeutin ist?
Gerne, du bist da nicht alleine mit. Also es kommt häufiger vor, dass Menschen einfach nur das Wort Sex hören oder Sexualität und das dann irgendwie alles vermischen. Und es stimmt auch, dass die, ich sag mal, unterschiedlichen Berufe das gleiche Ziel, die gleiche Auseinandersetzung haben, nämlich das Thema Sexualität. Aber wie sie sich dem Thema annähern und wie ein Umgang damit jeweils ist, das ist unterschiedlich. Sexualpädagogik beschäftigt sich vor allen Dingen mit, ich sag mal, Wissensvermittlung rund ums Thema Sexualität, also Menschen zu Reflexion anregen zum Thema Sexualität, Wissen dafür reingeben. Und das erfolgt meist in, vor allen Dingen in meinem Fall, Workshops, wie ich sie beispielsweise mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen halte und gebe. Und das sind dann vielleicht am ehesten das, wenn man an den klassischen Sexualkundeunterricht aus der Schule vielleicht noch zurückdenkt. Also eine Wissensvermittlung, die aber auch dazu führen soll, dass man eine selbstbestimmte Entwicklung oder einen selbstbestimmten Umgang mit Sexualität entwickelt, aufbaut. Und dafür braucht man ja ein gewisses Wissen erstmal, so eine Grundlage. Und das kann alles sein, sei es jetzt körperliche Entwicklung, Pubertät, Menstruation, Verhütung. Also das sind so die klassischen Themen, die nach wie vor in der Sexualpädagogik vor allen Dingen Thema sind. Aber auch Lust, Konsens, Grenzen. Wie weiß ich eigentlich, was ich mag und wie kann ich damit umgehen? Und wie kann ich das anderen Menschen vielleicht auch vermitteln? Und Sexualtherapie und auch Sexualberatung setzt sich eher damit auseinander, dass man in Einzelarbeit, sowohl mit Einzelpersonen, aber auch mit Paaren geht und sich hier mit Herausforderungen und Themen, die die Personen jeweils einzeln haben und die vielleicht ein Problem darstellen in der gelebten Sexualität, auseinandersetzt. Und Sexualtherapie und Sexualberatung ist tatsächlich auch ein ähnliches Themenfeld, geht aber insofern auseinander, dass sich Sexualtherapie eher mit, ich sag mal, dem Bereich Psychotherapie auch beschäftigt und auch der Umfang oder die Tiefe von, ich sag mal, den Sitzungen, von der Länge her, mit unterschiedlichen Themen beschäftigt, die auch oft noch einen Krankheitswert haben. Also alles, was, ich sag mal, rein medizinisch gesehen in krankhaften Bereich geht, ist eher im Bereich Psychotherapie und Sexualtherapie aufgehoben. Und wenn es jetzt eher darum geht, sich mit Themen zu beschäftigen, wie Unlust oder teilweise auch Erektionsproblemen und Paardynamiken vor allen Dingen, also Themen, die jetzt keinen Krankheitswert haben, medizinisch betrachtet, dann ist das eher ein Fall für Sexualberatung. Und dann könnte man vielleicht auch sagen, Sexualberatung ist sowas wie Sexualcoaching. Das geht dann eher in diese Richtung.
Ich glaube ja, dass ich zum ersten Mal Berührungspunkte mit Sexualberatung hatte oder Pädagogik, als ich die Bravo aufgeschlagen habe als Teenie und dann nicht sofort in die Mitte geblättert habe zu Dr. Sommer. Und in meiner Vorrecherche für unser Gespräch habe ich nochmal geguckt, wer ist eigentlich Dr. Sommer? Und fand es ganz spannend. Es ist eigentlich Martin Goldstein gewesen, auch ein Pädagoge, der genau die ganzen Fragen rund um Liebe, Sex, Körper beantwortet hat, bis es dann irgendwann um Dr. Sommer herum oder um Martin Goldstein ein ganzes Team gab, weil einfach so viele Fragen gestellt wurden. Und ich habe einfach mal geguckt, was eigentlich so die häufigsten Fragen waren, die bis 2007, da habe ich so ungefähr immer noch die Bravo gelesen. Vielen Dank übrigens auch an meinen Patenonkel, der jahrelang dieses Abo für mich als Geschenk hatte. Und die häufigsten Fragen waren: Ist mein Penis zu klein, zu groß oder zu krumm? Wie lange dauert Sex normalerweise? Was, wenn ich zu früh komme? Wie oft ist normal zu masturbieren? Ich finde Sex gar nicht so toll. Stimmt was nicht mit mir? Und ist es normal, dass ich als Mädchen auf andere Mädchen stehe? Also die Fragen sind jetzt ja etwa 18 Jahre alt. Und ich würde mal gerne wissen, haben die sich verändert oder sind die Fragen irgendwie, dass du denkst, ja, die kriege ich auch noch häufig gestellt.
Finde ich super spannend, weil es tatsächlich Fragen sind, die oft immer noch in meinen Workshops kommen. Also die häufigste Frage, die gestellt wird, ist tatsächlich die, ist mein Penis normal? Wie sieht ein normal guter Penis aus? Wie groß muss mein Penis sein? Oder in dem Zuge auch, wie groß muss mein Penis sein, damit ich guten Sex habe oder dass ich ein guter Liebhaber bin? Also diese Frage nach der Penisgröße und was ein guter Penis ist und damit auch so ein bisschen verbunden, die Frage nach, was ist eigentlich guter Sex? Das sind tatsächlich immer noch Fragen, die Menschen nach wie vor beschäftigen.
Und spannend bei diesen Fragen fand ich auch, dass alle irgendwie das Wort normal beinhalten. Ich kann es auch total nachvollziehen, weil ich habe damals auch schon immer gedacht, so, oh, mache ich gerade irgendwas falsch? Ist das jetzt vermeintlich richtig? Ist das normal? Gibt es sowas, ein Normal?
Ja und nein. Also wir leben ja in einer Welt, die, ich sag mal, Kategorien braucht. Also Vorstellungen von passe ich jetzt mit meinem Körper oder wie ich bin oder was ich denke zu dem, wie es zum Großteil anderen Menschen auch geht. Und vor allen Dingen auch, wenn man in den medizinischen Bereich guckt, braucht es auch, ich sag mal, gewisse Normen oder gewisse Vorstellungen von, was ist denn eigentlich gesund und was nicht mehr gesund und wo brauchst du, ich sag mal, eine Behandlungs- oder wo liegt eine Behandlungsbedürftigkeit vor. Und in der Hinsicht, finde ich, ergibt es auch Sinn, Dinge in normal und nicht normal einzuteilen. Und gleichzeitig denke ich mir, Vielfalt ist die Norm. Also wir sind alle unterschiedlich, wir haben alle einen unterschiedlichen Körper, unterschiedliche Bedürfnisse und in dem Zuge gibt es sowas wie normal eigentlich nicht, einfach weil wir natürlich unterschiedlich aussehen und auch unterschiedlich denken, unterschiedlich fühlen und das ist auch okay und gut so.
Und wie vermittelst du das in deinen Workshops? Also dass das wirklich bei allen ankommt, so nimmt den Druck raus, es gibt kein Normal, sondern wir sind alle irgendwie unterschiedlich?
Indem ich versuche, das genau so zu benennen, zu sagen, hey, es ist vollkommen okay, dass du dir gerade da Sorgen machst und manchmal werfe ich da noch so ein paar Zahlen ein, um zu benennen, in welcher Range vielleicht körperliche Entwicklung liegen kann und ich betone aber auch immer wieder, hey, das, was ich euch gerade sage, das sind beispielsweise Durchschnittswerte und es kann sein, dass du in diesen Durchschnitt fällst, es kann aber auch sein, dass du drüber oder drunter liegst und das macht dich aber nicht mehr oder weniger wert, je nachdem, wie dein Körper beispielsweise irgendwie aussieht oder was du mit diesem Körper machst und einfach da versuchen, den Druck rauszunehmen und zu sagen, hey, wir sind alle unterschiedlich und das ist okay.
Ich fand es gerade total spannend, als du meintest, dass vor allem Männer und Jungs nach ihrem Penis fragen. Ich muss sagen, dadurch, dass ich selber mich weiblich lese, habe ich mich immer nur mit meiner Vulva beschäftigt und mit meinen, ich sag mal, Komplexen und hätte, was heißt nie gedacht, natürlich denke ich auch, dass andere Menschen genau das denken. Aber ich fand es gerade total interessant, dass du nochmal das Penis-Thema gebracht hast. Und jetzt habe ich mich auch gefragt, kommen eigentlich mehr Frauen oder mehr Männer zu dir? Also wer braucht mehr Beratung?
Ich würde nicht sagen, dass es einen Unterschied in der Geschlechterverteilung gibt, sondern mit den Themen, die jeweils damit verbunden sind. Also von der Verteilung her würde ich sagen, ist das ungefähr gleich. Und ich glaube auch, dass die Entscheidung, ob man sich für eine weibliche oder eine männliche Sexualberaterin entscheidet, eine sehr bewusst getroffene Entscheidung ist. Also vielleicht gehe ich mit meinen Erektionsproblemen bewusst nicht zu einem Mann, sondern zu einer Frau, weil ich mir vorstellen kann, dass sie sich dem Thema vielleicht nochmal anders nehmen, eine andere Perspektive aufmacht oder vielleicht auch so ein Konkurrenzgedanke, nämlich ach, die Person, die mir da gegenüber sitzt, ist so vielleicht eine Expertinnenrolle und hat vielleicht ein besseres Verständnis für, wie der Körper funktioniert, dass dieser Konkurrenzgedanke vielleicht nicht so stark aufploppt, wenn man da einer Frau beispielsweise gegenüber sitzt. Und deswegen würde ich sagen, die Themen sind einfach unterschiedlich. Also wenn ich jetzt so einen Durchschnitt machen müsste, sind Themen, die von vielen Flinterpersonen eingebracht werden, oft sowas wie, ich komme nicht zum Orgasmus oder ich habe keine Lust auf Sex oder ich weiß gar nicht, was mir überhaupt gefällt. Also so das Thema Lustlosigkeit vor allen Dingen. Und was eher von, ich sag mal, männlichen Personen oder männlich gelesenen Personen kommt, ist das Thema Erektionsprobleme tatsächlich. Oder ich komme zu früh oder ich komme zu spät, wobei das eher tatsächlich weniger der Fall ist, aber also rund um den Orgasmus auch. Und auch das Thema sexuelle Fantasien und mögliche Abweichungen oder ich nenne es jetzt mal alternative Sexualität, also beispielsweise bestimmte Vorlieben oder Fetische, was in dem Bereich geht. So bin ich eigentlich normal mit dem, was ich da gerne ausleben wollen würde und wie kann ich das vielleicht kommunizieren?
Wir gehen mal zurück zu dem Normal. Ich habe durch Serien, ich habe ja auch vorhin vorgelesen, Samantha Jones und Co., total vermittelt bekommen, dass das Nonplusultra am Sex der Orgasmus ist und dass man den natürlich auch bekommt. Und wenn nicht, war das eben kein guter Sex. So. Und ich habe wirklich lange überlegt, was bei mir bitte kaputt ist, bis ich irgendwann gelesen habe, dass es auch einfach mal eine Orgasm Gap gibt. Und zwar in heterosexuellen Beziehungen. Es gibt eine Studie dazu, die sagt, dass 90% der Männer, aber nur 60-70% der Frauen beim Sex regelmäßig einen Höhepunkt bekommen. Woran liegt das?
Ich glaube, es hat vor allen Dingen mit unserer Sicht auf Sex zu tun und die sehr stark auf den Penis konzentriert oder auch die Vorstellung von, was in Anführungszeichen richtiger Sex ist. Und für viele Menschen, oder auch das ist was, wenn ich Jugendliche in Workshops frage, welche Vorstellung habt ihr denn von Sex, was das überhaupt ist und was man dabei macht, ist der erste Gedanke, Penis in Vagina. Und auch so die große Frage nach dem ersten Mal, also es gibt ja ganz viele erste Mal, aber viele denken halt an dieses erste Mal, das erste Mal, wann ein Penis quasi vaginal aufgenommen wird. Und viele Menschen denken nicht daran, dass das Äquivalent zum Penis nicht die Vagina ist, also dass eine Person mit Vagina genauso viel Lust wie ein Mensch mit Penis empfindet, nur weil da jetzt ein Penis reingeht, sondern das Äquivalent zum Penis ist die Klitoris. Und ein Großteil der Menschen, nämlich nur 20-30%, also es schwankt so ein bisschen, je nachdem, welche Studie man sich anschaut, kommen alleine rein durch Penetration oder einen Begriff, den ich persönlich lieber dafür verwende, ist Zirklusion, weil es ein Begriff ist, also halt so viel etwas umschließen oder etwas bewusst aufnehmen und nicht einfach, da wird was in mich reingesteckt, sondern es ist eine bewusste Entscheidung, was in meinen Körper aufzunehmen. Und das heißt aber auch, wenn wir uns diese 20-30% angucken, die rein durch Penetration oder Zirklusion kommen, dann sind es halt 80%, die das nicht tun. Und eher durch eine Stimulation der Klitoris von außen kommen. Und die Klitoris mehr in den Vordergrund zu rücken, beziehungsweise generell die Vorstellung von Sex ist nicht nur auf Genitalien bezogen, sondern bezieht den ganzen Körper mit ein. Und es gibt vielfältige Arten, Sex zu haben. Das ist das, wo ich denke, da sollten wir eher einen Blick drauf werfen. Und das ist ein Grund, glaube ich, warum es diese Orgasmen gibt. Einfach, weil viele Menschen nach wie vor dieses sehr enge Bild von Sex haben.
Das kann ich auch, glaube ich. Ich meine, ich habe vorhin auch vorgelesen, dass in meinem Sexualkundeunterricht in der 7. Klasse ging es auch wieder nur darum, um Verhütung, was ja auch auf jeden Fall wichtig ist. Aber es war dann so die Banane, über die wir irgendwie das Kondom gezogen haben. Und es wurde uns auch nur erklärt, also genau, eigentlich erklärt, Penis in Vagina und dann irgendwann Orgasmus. So, also jetzt mal ganz platt gesagt. Natürlich, wir haben auch noch Arbeitsblätter zum Zyklus gehabt, aber es war alles sehr anatomisch, sehr fachlich und es ging gar nicht darum, ins Fühlen zu kommen und das eben nicht nur rein, raus, Höhepunkt, sondern dass da ja auch noch viel, viel mehr drumherum ist. Ich weiß auch noch das Wort Petting, alle haben immer nur gekichert und gelacht, so Vorspiel, es war so, nee, sowas machen wir. Also deswegen finde ich das total wichtig, das einfach nochmal zu betonen, dass halt, ja, Sex nicht nur der Orgasmus eigentlich ist, ne?
Voll, und was dazu passt, also in dieser Studie, die du benannt hast, wird ein Vergleich aufgemacht zwischen heterosexuellen Paaren oder heterosexuellem Sex und beispielsweise lesbischem Sex. Und da ist die Rate von den Personen, die einen Orgasmus erleben, sehr viel höher, einfach weil auch hier teilweise andere Praktiken genutzt werden, um sich gegenseitig zu stimulieren. Und das hat natürlich einen Effekt darauf, kommt eine Person vielleicht eher oder nicht.
Das heißt, bei denen ist die Stimulation eher klitoral?
Beispielsweise, also lesbischer Sex ist ja auch super vielfältig und hängt einfach davon ab, worauf steht man. Und die grundlegende Frage ist ja, was ist guter Sex? Und ich würde sagen, es gibt darauf gar nicht so die eindeutige Antwort. Also ich würde sie gerne geben können, aber die kann ich nicht geben, weil jede Person individuell ist. Und natürlich gibt es Menschen, die kommen rein dadurch, dass irgendwas vaginal aufgenommen wird, andere Personen aber auch nicht. Und ich finde es wichtig, zu gucken, was ist das, worauf stehe ich? Und wenn es tatsächlich vor allen Dingen klitorale Stimulation ist, das heißt jetzt mit den Fingern oder Oralsex und man kommt dadurch eher zum Orgasmus, dann ist das genauso okay und valide, wie wenn was vaginal aufgenommen wird.
Jetzt hast du gerade auch schon gesagt, mit den Fingern stimulieren. Meine Erklärung unter anderem, also ich habe mich auch viel durch Bücher gelesen, ein Buch, Das beherrschte Geschlecht, warum sie macht, was er will, fand ich sehr, sehr spannend, von Sandra Konrad. Und darin wird eigentlich nochmal so auch das Thema Masturbation, Klitoris und Co. viel aufgegriffen. Und ich fand einfach sehr spannend, dass zum Beispiel Sigmund Freud damals versucht hat, einen einzubläuen, dass die vaginale Penetration durch den ja ach so tollen Penis das absolute Ding ist. Und er hat gesagt, dass reife Frauen ihren Orgasmus nur durch vaginale Penetration erreichen sollten und dass Frauen, die nur durch Klitorisstimulation zum Höhepunkt kamen, sexuell unterentwickelt, also nicht normal seien. Es war sowas Infantiles, sowas, es sind so die Kinder, ne? Das ist wieder dieses Nicht-Normale. Ich will gar nicht noch weiter ausholen, was irgendwie im 18. und 19. Jahrhundert
behauptet wurde, ist, ich meine, das Wort Hysterie, also sobald eine Frau Lust empfinden hatte, war es ja, oh Gott, das ist Hysterie, das müssen wir ihr austreiben. Also die weibliche Lust wurde eigentlich immer voll ausgemerzt. Ist das das richtige Wort?
Ja, oder unsichtbar gemacht, würde ich es vielleicht sogar eher nennen. Und natürlich fällt es dir total schwer, einen Zugang zu deinem eigenen Körper und zu einer Lust zu entwickeln, wenn es nie Thema ist. Also woher sollst du es auch lernen? Im Schulunterricht ist das in den seltensten Fällen tatsächlich Thema. Und ja, wenn du dadurch keine Verbindung hast, also was jetzt, ich sag mal, Wissen betrifft, aber auch einfach nicht weißt, wie ist mein Körper aufgebaut, wie funktioniert mein Körper, dann fällt es einem natürlich sehr viel schwieriger, einen guten Zugang zu sich und seiner Lust zu entwickeln oder auch zu überlegen, wie komme ich denn vielleicht überhaupt zum Orgasmus. Also wenn wir überlegen, bis vor, ich glaube so 2-3 Jahren war die Klitoris noch nicht mal vollständig in den Biobüchern abgebildet, sondern nur so ein kleiner Punkt zwischen den Vulvalippen, wo ich mir denke, nein, die Klitoris ist sehr viel größer und vom Umfang her in der Nähe, also an den Penis ran, aber ein Großteil liegt halt im Körperinneren, man sieht es nicht. Und wenn alleine Wissen schon falsch vermittelt wird, wie soll ich denn dann einen positiven Zugang zu mir und meiner Sexualität entwickeln?
Ja, das heißt Wissensvermittlung, aber auch Kommunikation ist was total Wichtiges. Ne? Also ich muss A, erst wissen, was mir gefällt, und dann B, auch darüber sprechen können.
Ja, und das ist was vielen Menschen nach wie vor total schwerfällt, und das verstehe ich auch, weil auch das lernen wir nicht. Uns fällt es vielleicht total leicht zu sagen, ach ja, das Wetter heute, eher bei uns jetzt hier in Hamburg irgendwie grau und Regen und Schnee, aber halt auch einfach mal zu sagen, ich möchte da und da und da in meinem Körper angefasst werden mit dem Druck und den Bewegungen, und eigentlich mag ich auch überhaupt nicht, wenn irgendwas in meinen Körper eingeführt wird. Das fällt vielen Menschen total schwer, und das kann ich auch verstehen, und gleichzeitig denke ich mir, Sexualität ist eine Form von Sprache, die genauso lernbar ist, und ich finde, das ist auch was, was ich sag mal Hoffnung gibt oder mir Hoffnung gibt, dass ich denke, man kann ein Leben lang dazulernen und weiterentwickeln, und dasselbe gilt auch für Sexualität. Also wir sind ein Leben lang lernfähig.
Jetzt gibt es aber für Sex leider kein Duolingo, also keine App, mit der ich die Sprache erlernen kann. Wie lerne ich sie denn dann?
Ich würde sagen, ganz viel ausprobieren und tatsächlich Wissensvermittlung und Bildung aneignen. Und mit ausprobieren meine ich nicht direkt mit PartnerInnen, also kann man das natürlich auch machen, aber vor allen Dingen, um für sich selbst rauszufinden, was mag ich denn eigentlich, die gute alte Masturbation, das klingt so banal, aber das ist es tatsächlich gar nicht, sondern einfach zu gucken, was ist das, was tut mir und meinem Körper gut. Und das kann Masturbation sein, ja, aber auch darüber hinaus. Also wo fühlt es sich vielleicht generell einfach schön an, am Körper berührt zu werden? Es gibt eine Methode aus dem Bereich Sexological Bodywork, das ist eine sehr körperbezogene, ich sag mal, Sexualarbeit, wo der Körper wie so eine Art Landkarte verstanden wird und man den, also dieses Land, nenne ich es mal, einfach mal entdeckt, indem man seinen Körper erkundet, guckt, wo fühlen sich wie Berührungen an. Also macht es einen Unterschied, ob ich mit sehr viel Druck beispielsweise auf bestimmten Körperstellen, ich nenne es jetzt mal, arbeite, oder ob ich da ganz sanft drüber fahre, was macht das mit mir? Und wie so eine Art Lustlandkarte für den eigenen Körper und einzelne Stellen zu erstellen, was gefällt mir hier, was gefällt mir da, und zu gucken, was fühlt sich eigentlich wie gut an.
Also es gibt diese, ich sag, du hast gesagt.
Pleasure Mapping heißt die Methode.
Und diese Karte, die finde ich irgendwie bei Google Maps, nein, also die finde ich im Internet, oder?
Nee, du erstellst sie quasi, also es ist eine, also metaphorisch gesprochen, du erstellst für deinen eigenen Körper quasi so eine Art Landkarte und überlegst, wo fühlt sich was denn eigentlich gut für mich an. Und das ist ein Wissen, das kannst du erstmal für dich erproben, das kannst du aber auch PartnerInnen weitergeben, indem du einfach die Hand nimmst, beispielsweise an deinem Körper lang führst, oder vor einer Person dich selbst berührst und dir zeigst, wo fühlt sich was vielleicht wie gut an. Weil das ist nämlich auch ein Thema, was viele Menschen mit Sexualität haben, nämlich, dass sie automatisch denken, die andere Person weiß, was mir gefällt. Aber kein Mensch kann Gedanken lesen. Jeder Mensch mag was Unterschiedliches, und dementsprechend auch da einfach in die Kommunikation zu gehen. Und ich weiß, es ist nicht einfach, weil wir haben es nicht gelernt, aber wenn man nie damit anfängt und sich nie damit auseinandersetzt, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass du guten Sex hast, der sich für dich gut anfühlt und für dich lustvoll ist, wahrscheinlich eher geringer sein, wenn du dich nicht aufmachst auf so eine Reise und guckst, was mag ich denn eigentlich?
Genau, jetzt hattest du schon einmal gesagt, dass ja, es eigentlich fast so ein Tabu ist, dass wir darüber untereinander sprechen oder beim Sex. Gibt es noch ein Tabu oder irgendeine Falschannahme, eine gesellschaftliche Erwartung, die du gerne irgendwie streichen würdest, um für mehr sexuelle Freiheit zu sorgen?
Da gibt es ganz viel leider nach wie vor und ich wünschte, ich könnte sagen, nein, wir sind mittlerweile so weit, dass ich denke, wir sind auch eine aufgeklärte Gesellschaft und alles gut, aber den Punkt sind wir leider noch nicht. Und dementsprechend würde ich sagen, es sind die Basics, die aber gar nicht so basic sind, nämlich zum einen offen über Sexualität überhaupt erstmal sprechen zu lernen und nicht halt mit diesem, sie hat Penis gesagt, Kicher, Kicher, sondern hey, das sind genauso Körperteile, Genitalien generell sind genauso Körperteile wie der Ellenbogen, die Knie, was auch immer. Und in dem Zuge auch anzuerkennen, Körper sind alle unterschiedlich und das ist okay. Und uns auch vor unserer Lust nicht mehr zu schämen. Vor allen Dingen viele Flinterpersonen nach wie vor ein Thema Lust zu spüren und vor allem auch zu äußern. Also wie schnell geht man als Schlampe, nur weil man beispielsweise einfach Sex hat. Oder mit mehreren Menschen Sex hat. Das finde ich total schade und das würde ich mir anders wünschen. Und genauso aber auch, was ich gerade schon gesagt habe, mit Sex ist nichts, was man alleine macht, außer man hat Solo-Sex, dann natürlich schon. Und auch dafür, denke ich mir, sollte man sich nicht schämen, sondern wenn du Lust drauf hast, mach es gerne. Sondern eher in die Kommunikation gehen mit anderen Menschen. Einfach, wie gesagt, keine Person kann Gedanken lesen, man weiß nicht, worauf steht die andere Person. Also das als ein mögliches Thema und ebenso Beziehungen laufen nicht einfach, nur weil man jetzt zusammen in der Beziehung ist, sondern auch Beziehungen sind Formen von, ich nenne es jetzt mal Arbeit oder Auseinandersetzung, die fortwährend, ich sag mal, andauert und genauso auch generell Vorstellungen, die wir von Sex haben. Also du hast hier vorhin so schön das Beispiel von Sex in the City genannt oder generell auch Darstellungen von Sex in Film und Fernsehen, dass Sex so einfach läuft. Die Personen sehen sich, es ist das krasse Feuerwerk, es folgt ein Schnitt und man sieht, danach liegen sie beide zusammen glücklich im Bett. Und dass Sex eben oft nicht einfach läuft, sondern dass man auch beim Sex miteinander reden kann, kommunizieren kann, was man mag und was nicht. Und auch so Kleinigkeiten, auch noch da, die eigentlich keine Kleinigkeiten sind, wie Körper sehen halt beim Sex vielleicht auch einfach manchmal verrenkt aus. Es gibt Körperflüssigkeiten, Geräusche etc. Das ist vollkommen normal und ist auch okay beim Sex zu lachen, zu pupsen und alles, was so dazugehört tatsächlich einfach. Und das sind Sachen, wo ich mir denke, wenn wir da mal anfangen würden, zu sagen, dass das okay und das ist normal und hey Leute, wir können darüber reden, dann finde ich, gehen wir sehr viel stärker auf eine, ich sag mal, noch offenere Gesellschaft zu.
Ja, dieser Körper, der dabei vielleicht nicht völlig gepostet aussieht, was natürlich auch selbstverständlich ist, habe ich aber ganz, ganz lange Zeit von als Teenagerin, habe ich auch immer gedacht, oh Gott, wie sehe ich wohl gerade aus? Und oh, jetzt bildet sich eine Bauchrolle irgendwie. Also, dass ich ganz viel eher gedacht habe, wie sieht es gerade aus, anstatt ins Fühlen zu kommen. Und ich habe auch vor kurzem in einer Folge mit Dr. Julia Tank über das Thema Körperbild gesprochen und Körpergefühl und reinkommen einfach so wieder in den Körper. Wie schaffe ich das, ein positives Körperbild für mich beim Sex zu haben?
Ich finde, das Körperbild beim Sex unterscheidet sich gar nicht so stark von dem Körperbild, was man sonst von sich hat. Beziehungsweise das Körperbild, das man halt sonst hat, trägt man logischerweise auch mit in den Sex hinein. Und wenn ich eine Vorstellung habe von wegen, ah, mein Körper muss immer gut aussehen oder mein Körper, ich fühle mich eigentlich total unwohl, weil ich mich zu dick fühle, weil ich bestimmten Vorstellungen von, wie muss ein Idealkörper denn eigentlich aussehen, mein Leben lang folge, dann fällt es mir natürlich auch total schwer, mich beim Sex zu entspannen und zu sagen, hey, ich bin einfach gerade hier mit meinem Körper, egal wie der aussieht. Und da nochmal für sich zu überlegen, zum einen, was ist das eigentlich, was ich für Vorstellungen von mir in meinem Körper habe? Und vielleicht auch die Frage, wenn diese Themen nicht mehr da wären, welcher Raum wird dadurch aufgemacht? Was wird dadurch möglich, wenn ich mich vielleicht auch einfach mal darauf konzentriere, was sich gerade gut anfühlt und nicht, was ist gerade unangenehm? Also man kann auch da das Thema Körper neu lernen, neu besetzen und zu schauen, was fühlt sich eigentlich für mich gut an? Und für sich selbst neue Glaubenssätze zu entwickeln, wie man vielleicht über seinen eigenen Körper spricht. Ich finde, eine schöne Möglichkeit dafür ist, würdest du das, was du dir selbst in deinem Körper sagst, auch deiner besten Freundin oder deinem besten Freund sagen? Und ich finde, das ist auch was, das kannst du in den Sex mit reinnehmen. Also so wie du über deinen Körper sprichst und denkst, das gilt genauso im Alltag wie genauso beim Sex und insgesamt eine Konzentration mehr auf, ich sag mal, Genussfähigkeit und zu schauen, was kann ich meinem Körper eigentlich alles erleben, wo spüre ich Lust, was fühlt sich vielleicht toll an und nicht, was ist das Problem daran?
Jetzt ist das Wort Lust schon häufig gefallen. Es gibt ja aber auch Unlust. Kommen mit diesem Thema auch Menschen zu dir?
Ja, also beziehungsweise viele Menschen, die sagen, ich habe einfach keine Lust auf Sex. Und ja, es gibt sowas wie Asexualität, also Menschen, die wenig bis kein Verlangen nach geteilter Sexualität mit anderen Menschen oder auch mit sich selbst empfinden. Aber unabhängig davon gibt es auch Menschen, die sagen, ich habe einfach keine Lust auf Sex. Und dann ist ganz oft bei mir die erste Frage, ist der Sex, den du hast, eigentlich der Sex, den du gerne haben möchtest? Und damit auch verbunden die Frage, was könnte denn vielleicht der Sex sein, den du gerne hättest? Oder aber eigentlich eher das Thema, nämlich der Sex, wie du ihn gerade hast, ist nicht der Sex, den du ihn eigentlich haben willst. Und dann gemeinsam zu schauen und es gemeinsam zu entwickeln in der Beratung eben, wie kann der Sex aussehen, den nur du haben willst? Also ganz oft haben wir ja Sex für andere oder mit anderen Menschen, klar, aber auch da so eine Performance-Gedanken irgendwie rauszunehmen und zu sagen, ich muss nicht beim Sex für die andere Person funktionieren, sondern ich kann da Verantwortung für mich übernehmen und gucken, wie geht es mir denn eigentlich beim Sex? Und da eine Idee von zu entwickeln, was will ich denn eigentlich? Wie will ich berührt werden? Welche Fantasien will ich vielleicht ausleben? Ich finde, das ist ganz wichtig, wenn es ums Thema Lust geht.
Und könnte man den Performance-Druck auch einfach rausnehmen und sagen, ja, es ist okay, dass du keine Lust hast. Du musst auch keinen Sex haben, weil ich habe das Gefühl, wir sind so eine Gesellschaft irgendwie, we're over sexed and under fucked. Also irgendwie, es dreht sich alles immer darum, genau, guter Sex ist viel Sex. So, vor allem beim Mann, du hast vorhin auch gesagt, sobald eine Frau irgendwie mehrere GeschlechtspartnerInnen hat, ist schon gleich wieder, vielleicht eine Schlampe. Aber ist es nicht auch einfach mal cool zu sagen, hey, dann hast du halt keinen Sex?
Voll, absolut. Wenn für dich, wenn du einmal im Monat, ich nenne jetzt einfach mal eine random Zahl, einmal im Monat Sex hast und du bist richtig zufrieden mit deinem Sex und erlebst dich selbst als einen lustvollen Menschen, auch losgelöst von Sex. Ich finde, das ist auch was, was man generell groß machen kann oder was auch zu der Frage vorher passt, nämlich so, wie kann ich mehr Lust vielleicht auch entwickeln, die Genussfähigkeit im Alltag irgendwie zu steigern und zu gucken, wie erlebe ich mich als einen lustvollen Menschen. Das kann auch sowas sein, wie ich genieße gerade total das Essen oder ich spüre den Wind in meinem Gesicht, wenn ich draußen bin, also generell mehr ins Spüren zu kommen. Und dementsprechend, wenn ich irgendwie nur in Anführungszeichen einmal Sex habe, in der Woche nur einmal sechs im Monat, einmal im Jahr und ich bin zufrieden damit, dann ist es auch kein Problem. Und das sind aber auch tatsächlich dann nicht die Menschen, die in die Beratung kommen, sondern das sind eher die Menschen, die sagen, ich möchte ganz gern was verändern und ich erlebe da eine Herausforderung und die würde ich gerne bearbeiten. Und ich würde sagen, die Quantität sagt nicht unbedingt was über die Qualität aus. Du kannst ein tolles Sexleben haben, selbst wenn du in Anführungszeichen wenig Sex hast. Und da sind wir natürlich auch wieder bei der Frage von wegen, was ist normal? Und wenn du, wie gesagt, viel Sex hast und auch da ist die Frage, was ist denn eigentlich viel Sex? Einmal am Tag? Dreimal am Tag? Zweimal in der Woche? Fünfmal im Monat? Also es wird dann irgendwann so willkürlich, wo ich mir denke, es gibt schon gesamtgesellschaftliche Vorstellungen von, was ist viel Sex und was ist wenig, aber wenn wir eigentlich mal genau hingucken, was ist denn jetzt eigentlich viel oder was ist wenig, sind wir schnell in diesem Bereich von wegen, was ist eigentlich normal und was nicht und schnell in so ein Bewertungsraster. Und ich würde mir da wünschen, dass wir aus Bewertungen stärker rausgehen, sondern einfach gucken, was brauche ich denn eigentlich persönlich, damit es mir gut geht und mir auch gut geht mit dem Sex, den ich irgendwie habe. Und da eigentlich weniger zu schauen, wie muss ich da jetzt eine bestimmte Checkliste oder eine bestimmte Anzahl irgendwie erfüllen. So vorausgesetzt, zweimal in der Woche Sex wäre jetzt so Standard und dann hast du zweimal in der Woche Sex und dann fühlst du dich damit aber eigentlich gar nicht wohl, weil du brauchst eigentlich weniger oder die Art von Sex, die du da gerade hast, ist für dich nicht befriedigend. Dann bringt dir das auch nichts, dass du zweimal die Woche Sex hattest.
Wie stelle ich jetzt fest, dass ich asexuell bin? Also wenn ich keine Lust habe und es ist, ich habe checken lassen, ob mit meinen Hormonen alles okay ist. Ich glaube, das spielt ja auch noch irgendwie eine große Rolle mit Unlust beziehungsweise Libido, ne? Und irgendwie stimmt eigentlich alles so medizinisch gesehen und ich habe trotzdem keine Lust. Wie weiß ich dann, dass ich asexuell bin? Was ist das, Asexualität?
Asexualität wird eher im Bereich der sexuellen Orientierung gewertet, also sowas wie schwul sein, lesbisch sein. Und da fragst du ja auch nicht, hat sich die Person irgendwie entschieden, dazu schwul oder lesbisch zu sein, sondern das ist da und das ist auch in Ordnung. Und es ist eine sehr individuelle Sache. Also auch das, wie generell sexuelle Orientierung beispielsweise funktioniert, wenn ich jetzt eine Person frage, woher weißt du eigentlich, dass du hetero bist? Weil wir leben nun mal in einer Gesellschaft, die vor allen Dingen sehr heterodominiert ist. Dann können die Menschen sagen einfach so, ja, ich weiß das einfach. Und genauso würde ich sagen, ist das bei Asexualität. Also es ist ein Spektrum. Es gibt Menschen, die sind asexuell und die haben trotzdem Sex oder sind in Beziehungen, spüren aber selbst gar nicht so das starke Verlangen danach. Und ich finde, da kann man oder wenn Menschen sich die Frage stellen, bin ich denn asexuell oder nicht, durch eine Sexualamnese sich eher ja, rantasten und gucken, liegt das tatsächlich daran, weil du einfach gar nicht so ein Verlangen nach Sex hast und ist vollkommen okay? Oder ist es, wie gesagt, was ich vorhin schon gemeint habe, gibt es gute, in Anführungszeichen, Gründe, warum du vielleicht Sex vermeidest, weil es einfach nicht der Sex ist, den du gerne hättest. Und da nochmal persönlich zu differenzieren, was ist das, was die Person braucht, welche Vorstellung hat sie vielleicht auch von Sex oder auch nicht, da würde ich eher hinschauen. Also es ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es eine super individuelle Sache ist, die von Person zu Person variiert. Vor allen Dingen aber eben, dass die Menschen sagen, ich spüre gar nicht so stark das Verlangen nach Sex. Oder auch, ich finde eine spannende Frage, die man sich dabei stellen kann, ist, oder es wäre vielleicht eine Frage, die ich in der Beratung stellen würde, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, du müsstest nie wieder Sex in deinem Leben haben. Was ist das, was du dabei denkst und was ist das, was du dabei fühlst?
Ah, spannend. Ja, okay. Was für Fragen, boah, mega interessant, was für Fragen stellst du noch so? Oder wüsstest du jetzt die häufigste Frage, die du stellst?
Ich würde sagen, meine Fragen orientieren sich sehr stark an dem, was die Menschen in die Beratung mitbringen. Deswegen gibt es da nicht, gar nicht so die allgemeine Frage und auch nicht die allgemeine Antwort, sondern eher, dass ich versuche, ich sag mal, ressourcenorientiert zu schauen, was ist bei den Menschen denn da und wo können wir uns hinentwickeln und nicht, was ist denn eigentlich das Problem, weil eine Konzentration auf, was ist, bereitet mir irgendwie Schwierigkeiten oder was. So ein problemorientierter Fokus verstärkt häufiger eigentlich eher das Problem, anstatt zu sagen, wo könnte ich denn, also natürlich ist es wichtig, ein Problem zu explorieren, aber auch weiterzugehen und zu schauen, wo kann ich mich vielleicht hinentwickeln. Deswegen wäre auch eher bei mir so eine Frage, wenn das Problem jetzt nicht da wäre, was wäre denn vielleicht stattdessen da oder wo könntest du dir denn vorstellen, wo möchtest du dich denn gerne hinentwickeln?
Okay, dann komme ich jetzt noch einmal abschließend in deine Beratung und stelle die Frage, was ist denn eigentlich guter Sex?
Wahrscheinlich würde ich erstmal damit also so ein bisschen explorieren, was war deine sexuelle Vergangenheit, also welche sexuellen Erfahrungen hast du eigentlich gemacht. Ich würde aber auch einen Blick darauf werfen, was für sexuelle Fantasien hast du vielleicht, was für eine Art von Stimulation brauchst du, also jetzt rein körperlich beispielsweise irgendwie auch gesehen, aber auch wie ist dein Verbundenheitsgefühl beispielsweise mit PartnerInnen, die Menschen, mit denen du Sex hast. Und guter Sex macht in der Hinsicht eigentlich aus, dass er vor allen Dingen lernbar ist. Also, dass du dein Leben lang irgendwie die Möglichkeit hast, dich weiterzuentwickeln und dass Sex, wie du ihn erlebst, vielleicht nicht immer das große Feuerwerk sein muss, aber dass es quasi eine Spielfläche sein kann, wo du verschiedene Sachen ausprobieren kannst, wo du aber auch alles so mit reinbringst, was du dein Leben lang, ich sag mal, erlebt hast. Erfahrungen, Glaubenssätze, dein Körperbild, das hatten wir ja vorhin schon. Aber auch, wie gesagt, Fantasien, Gedanken. Und ich versuche immer so eine Ebene aufzumachen von, was sind Gedanken, die du beim Sex hast? Was sind Gefühle? Wie fühlt sich dein Körper dabei an? Und wie ist deine Beziehung zu dir selbst, aber auch zu den Menschen, mit denen du Sex hast? Und einen Blick auf diese einzelnen Ebenen zu werfen, die alle miteinander verbunden sind, finde ich, kann ein guter Blick sein, um hinzuschauen, was macht für dich denn eigentlich guter Sex aus? Und es kann aber auch sowas sein wie, brauchst du für guten Sex oder am Ende sagen zu können, ich hatte einen guten Sex, brauchst du einen Orgasmus? Also wie ist das Orgasmus erleben generell? Und ist es eigentlich vielleicht für dich trotzdem guter Sex, wenn du keinen Orgasmus hattest?
Ist jeder Orgasmus eigentlich anders? Hat jeder Mensch, fühlt jeder Mensch einen anderen Orgasmus? Ich wollte eigentlich schon hier die Show schließen, aber jetzt denke ich so, hä?
Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, es ist auch von Mensch zu Mensch, also bei dir selbst jetzt, und total unterschiedlich. Es gibt wahrscheinlich Orgasmen, die sind für dich das krasse Feuerwerk und es gibt Orgasmen, wo du halt denkst so, ja, war nett, aber können wir es auch weitermachen. Deswegen würde ich sagen, nein, weil ein Orgasmus immer ein Zusammenspiel ist aus, ich sag mal, Hormonen, die irgendwie ausgestoßen werden, körperliche Reaktion, Anspannung, Entspannung, was jetzt Muskeln beispielsweise auch betrifft, aber auch was du denkst und was dich tatsächlich vielleicht antört, also sagen wir Fantasien, Gedanken, Verbundenheit, was du mit PartnerInnen spürst. Deswegen würde ich sagen, nein, jeder Orgasmus ist unterschiedlich und das ist auch okay.
Und ich meine, wir haben ja auch gesagt, der Orgasmus ist jetzt nicht das Wichtigste, aber wenn das jetzt wirklich mein Ziel wäre oder eines meiner Ziele beim Sex, zum Orgasmus zu kommen, wird der uns, ich sag mal, angeboren oder müssen wir den erst lernen?
Jeder Mensch ist orgasmusfähig. Also es ist eine rein körperliche Reaktion tatsächlich auf, ich sag mal, ein Zusammenspiel aus ich nenne es jetzt mal Erregung und Erektion. Also es gibt einen Unterschied zwischen Erregung und Erektion. Erektion ist die rein körperliche Reaktion vom Körper, also beispielsweise, dass Blut in die Schwellkörper fließt und bei einem Penis beispielsweise der Penis dann steif wird, größer wird oder auch Klitoris sich aufrichtet, Vulvalippen feucht werden etc. Also eine rein körperliche Reaktion. Und Erregung ist tatsächlich dieses Lustempfinden, was du dabei auch hast. Und wenn das irgendwie, ich sag mal, zusammenkommt und über einen gewissen Punkt hinausgeht, dann wird quasi der Orgasmusreflex ausgelöst. Das ist tatsächlich was, was angeboren ist und was jeder Mensch rein theoretisch erleben kann.
Und damit haben wir doch eigentlich auch den Höhepunkt der Show jetzt doch erreicht. Es kommt jetzt noch ein Buchtipp von mir.
Der Buddy Book Club. Bücher, die zu dem Thema passen.
Und zwar ist es ein bisschen her, dass ich Sie hat Bock gelesen habe. Aber ich weiß noch genau, wie ich das Buch von Katja Lewina innerhalb von 2 Tagen durchgelesen habe und dann auch auf eine Lesung von ihr ging und seither denke, wow, was für eine tolle Frau. In Sie hat Bock hat Katja Lewina genau das. Bock. Bock, die Debatte über weibliches Begehren fortzuführen. Bock, aufzudecken, wie viel Sexismus in unserem Sex steckt. Bock, kein Thema auszulassen. Von Masturbation, Besuchen bei GynäkologInnen, Pornovorlieben oder vorgetäuschten Orgasmen. Für mich schreibt sie wie ein Mix aus Carrie Bradshaw und Laurie Penny. Feministisch, gefühlvoll, ehrlich aus eigenen Erfahrungen und bestärkend, etwas zu ändern. Weil jedes Kapitel eine in sich abgeschlossene Erzählung ist, empfehle ich das Buch auch allen, die endlich mal wieder ein Buch lesen wollen, aber eigentlich gar keine Zeit haben, weil so lange kann man sich ja gar nicht konzentrieren. Das sind alles kurze Erzählungen aus Katjas Leben, die aber auch, glaube ich, in der sich jede und jeder von uns doch irgendwie wiederfinden kann. Glaubt mir, das Buch macht Bock. So, danke Janina, dass du heute da warst.
Sehr gerne.
Ich habe wirklich noch mal einiges lernen können und ich finde es auch sehr schön, dass wir so offen über dieses Thema sprechen konnten und dass du damit auch Workshops gibst und es auch auf Instagram teilst, dein Wissen. Denn für alle da draußen, ihr könnt Janina auch finden auf Instagram, da heißt sie Liebenszeit und postet regelmäßig Content zu Sexualität, Aufklärung und Vielfalt. Mich findet ihr auf Instagram als IamTabeaSophia, wo ihr mir super gerne schreiben könnt und bewertet diesen Podcast, hört die nächste Folge an oder klickt euch nochmal zurück zu meiner Folge mit dem Vulva-Casting. Ich finde, die passt auch sehr gut noch zu dieser Folge. Da bin ich bei Victoria in Graz und lasse eine Skulptur von meiner Vulva anfertigen und wir sprechen ganz viel über Vulvendiversität. Also liebe Buddies, bis zur nächsten Woche.